Hallo und herzlich willkommen zur 5. Podcast-Folge des Forums Gesundheitsstandort Baden-Württemberg. Heute zum Thema Prävention. Gesund sein und gesund bleiben ist für die meisten ein erstrebenswertes Ziel. Denn auch wenn viele Krankheiten heute wirkungsvoll behandelt werden können, ist es noch immer besser, gar nicht erst krank zu werden. Und dabei helfen Vorbeugung, Früherkennung und ein gesunder Lebensstil. Damit wir gesund aufwachsen und gesund älter werden, sind Prävention und Gesundheitsförderung entscheidend, und zwar in jedem Lebensalter. Welchen Erkrankungen wir vorbeugen können und wie, was in puncto Prävention getan werden muss und wie wir auch Kinder und Jugendliche mit dem Thema erreichen, darüber möchte ich heute mit unseren drei Gästen sprechen, mit Dr. Susanne Bublitz, Vorsitzende des Hausärztinnen- und Hausärzteverbandes Baden-Württemberg, Nadja Musa, Leiterin der Landesvertretung Baden-Württemberg der Techniker Krankenkasse und mit Professor Dr. Falko Sniota, Direktor des Zentrums für Präventivmedizin und digitale Gesundheit an der Medizinischen Fakultät Mannheim und Sprecher des Kompetenznetzwerks Präventivmedizin Baden-Württemberg. Mein Name ist Anja Segschneider und ich sage herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Ausgabe.
Hallo, Frau Segschneider.
Und fangen wir doch gleich mal mit der breiten Definition an, Frau Dr. Bublitz. Was versteht man denn überhaupt unter Gesundheitsprävention und welche Maßnahmen würden dazugehören?
Also generell bedeutet Prävention, dass man die Krankheitslast in einer Bevölkerung durch gezielte Maßnahmen verringern möchte. Da gehören alle Aktivitäten darunter, die die Erkrankungen vermeiden, verzögern oder weniger häufig machen können. Wir können da unterscheiden so zwischen einer individuellen Prävention und da wieder Primärprävention, Sekundär-, Tertiär- und Quartärprävention und dann einer allgemeinen Prävention, die eher bevölkerungsbezogen, nicht auf das einzelne Individuum ist.
Können Sie einmal ganz kurz erklären, was Primär-Sekundär-Prävention bedeutet?
Also Primärprävention bedeutet, dass ich das Auftreten einer Erkrankung vermeide. Das ist zum Beispiel eine Impfung. Wenn ich gegen Grippe impfe oder gegen Masern, Mumps, Röteln, dass die Patienten eben gar nicht erst daran erkranken. Das ist Primärprävention. Sekundärprävention bedeutet, dass ich versuche, eine Krankheit so früh zu finden, zum Beispiel im Rahmen von einer Gesundheitsvorsorgeuntersuchung, dass sie gar nicht schwer verläuft oder dass sie wieder schnellstmöglichst heilbar ist. Zur Tertiärprävention gehört es, dass ich chronisch kranke Menschen möglichst gut betreue, dass die keine Komplikationen haben. Und die Quartärprävention ist im Prinzip, dass ich Menschen vor Überversorgung schütze.
Und kann man sagen, was so die wichtigsten Themen bei der Prävention sind? Also was sind da gerade vor allen Dingen vielleicht für Krankheiten Dinge, die man vermeiden könnte, wo man vielleicht auch denkt, da gibt es besonders viel Wirkung potenziell?
Also ich denke, dass vor allem in der Primärprävention die Impfungen ganz arg wichtig sind, wenn man auf die individuelle Prävention geht. Allgemein wären natürlich bevölkerungsbezogene Maßnahmen, wie dass wir uns gesünder ernähren, mehr Sport betreiben, sehr, sehr sinnvoll. Das findet dann bei uns im Check-up statt, in der Check-up-Untersuchung, dass wir Menschen diesbezüglich beraten, wobei das ja auch schon so eine Mischung ist. Das ist einerseits Beratung und Vermeidung von Erkrankungen. Andererseits wollen wir mit verschiedenen Vorsorgen ja auch Krankheiten früh entdecken, so Koloskopie zum Beispiel. Alle 3 Jahre ein Check-up, das ist jetzt halt vermutlich nicht der riesige Effekt auf die Prävention. Ich glaube, wir bräuchten da eher allgemeinere Maßnahmen. Ich erlebe es in der Sprechstunde häufig, dass Jugendliche, wenn die zur Jugendschutzuntersuchung oder da gibt es eine Untersuchung, die man macht, bevor man quasi eine Ausbildung anfängt, bis dahin haben die alle viel Sport gemacht, weil die haben in der Schule 2-mal die Woche Schulsport, wenn es gut läuft, wenn der nicht ständig ausfällt. Ich nutze das dann immer, um zu sagen, wenn die Schule rum ist, ist Sport trotzdem noch wichtig, weil wenn Sie dann jemanden fragen, der 20 ist, der macht schon kaum noch Sport, außer er ist jetzt Fußballfan oder Handballer. Aber so das Gros der Patienten, die vor mir sitzen, macht dann eben keinen Sport mehr, weil in der Schule, da war es normal, aber danach ist es weg, ja.
Wie viel bringt das denn wirklich? Also bringt es wirklich viel?
Also tatsächlich bin ich jetzt nicht der absolute Präventionswissenschaftler, aber es ist schon so, wenn Sie zum Beispiel 3-mal die Woche 1 Stunde laufen, senken Sie Ihr Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall oder Arteriosklerose signifikant. Der Diabetes hängt zusammen mit der Entstehung mit der Fettleber. Also wenn wir zu viele Kohlenhydrate essen, lagern wir die überschüssigen Kohlenhydrate, die nicht verwertet werden, in der Leber als Fettleber ein. Die Fettleber gilt als häufigste Ursache in den USA schon für ein Leberzellkarzinom und die Leberzirrhose. Also ich glaube, wir könnten sehr, sehr viel bewirken und die Menschen länger gesund halten durch Ernährung, Bewegung, durch gesundheitsbewusstes Verhalten, nicht rauchen. Es steht auf jeder Schachtel Zigaretten drauf, dass man seiner Gesundheit schadet, aber irgendwie kaufen die Leute diese Packung trotzdem. Die Zahl der Raucher ist aber zurückgegangen in den letzten Jahren. Vielleicht hängt das auch ein bisschen mit der Tabaksteuer zusammen, die ja auch nicht unerheblich ist. Vielleicht ist das doch auch ein gutes Beispiel für eine, sage ich mal, Alkoholsteuer oder auch Zuckersteuer.
Vielleicht darf ich da einmal auch kurz mit drauf eingehen.
Bitte, Frau Musa.
Die Maßnahmen, die Frau Dr. Bublitz nennt, ich glaube, das ist schon wissenschaftlich eindeutig erwiesen, wenn man das so konsequent macht, wie das gerade gesagt wird, dass das einen Effekt hat und eine Wirkung hat, wo wir eher unsicher sind. Da bin ich gespannt, was Herr Professor Snihota gleich noch dazu sagen wird, ist ja die Frage, welche Präventionsmaßnahmen so effektiv sind, dass Menschen dann auch wirklich 3 Stunden die Woche eben laufen gehen und diese Dinge machen, von denen wir wissen, wenn man konsequent, dass sie tatsächlich einen Effekt hätten. Das ist, glaube ich, so ein bisschen unser aller Herausforderung bei den Präventionsmaßnahmen. Welche Maßnahmen können wir am besten durchführen, um genau dieses Verhalten zu erzielen?
Professor Snehörter, dann gehen wir da doch gleich mal weiter, würde ich sagen. Was bringt denn was in der Prävention?
Danke, Frau Schneider. Ja, ich freue mich erstmal, dass wir über das Thema Prävention sprechen. Wir sprechen hier viel zu selten darüber. Ja. Momentan machen wir uns ja gerade Gedanken, auch in Deutschland, wo stehen wir eigentlich? Wir stellen fest, dass die Brücken zusammenbrechen, dass vielleicht die Armee nicht bereit ist, uns zu verteidigen. Und das ist auch ein guter Moment, mal darüber zu sprechen, dass wir vielleicht in der Prävention über Jahre ein bisschen geschlafen haben. Ja. Und wir haben zwar zum Teil hervorragende Akteure in den hausärztlichen Praxen, in den Kassen und anderswo. Was uns fehlt, ist eine Aufstellung. Wir haben keine vernünftige Aufstellung in Deutschland, die es ermöglicht, Prävention als Thema so in den Mittelpunkt zu stellen, wie es stehen sollte. Ja, und wenn ich ganz kurz den Kontext herstellen darf, denn ich denke, das ist wirklich für uns wichtig. Ja, es gibt sehr wenig Länder in der Welt, die mehr für Gesundheit ausgeben als Deutschland. Wir sind in der OECD unter den Top 3 in den Ausgaben. Das heißt, wir geben viel Geld für Gesundheit aus. Daran gemessen haben wir eine wirklich überraschend schlechte Lebenserwartung. Die Leute hier sterben früher, als sie es tun sollten, haben weniger Jahre mit guter Gesundheit, als sie es tun sollte. Und das liegt an einigen Dingen, aber vor allem daran, dass wir im mittleren Alter an erhöhter kardiovaskulärer Sterblichkeit zu knabbern haben. Das heißt, die Leute sterben an Herzinfarkten und Schlaganfällen viel zu früh. Und das ist ein erhebliches Problem. Und diese Gesundheit ist nicht nur enttäuschend, sie ist auch noch ungerecht verteilt. Das heißt, je ärmer man ist, desto weniger hat man ein gesundes Leben vor sich. Und auch das kann ja nicht den Ansprüchen entsprechen, die wir in Deutschland haben. Daher sollte Prävention eigentlich ganz, ganz zentral sein bei uns.
Das heißt, wir geben extrem viel Geld für Gesundheit aus, aber offenbar nicht für die richtigen Dinge. Verstehe ich das richtig?
Ich denke, das ist richtig. Wir geben viel für kurative Medizin aus und in der Prävention machen wir zum Teil gute Sachen, aber sie sind nicht gut koordiniert. Wer ist eigentlich für Prävention zuständig in Deutschland? Wer ist der große Minister, die große Ministerin, die das zusammentragen. In vielen Ländern gibt es eine Ministerin für Prävention. Bei uns gibt es die nicht. Bei uns wird es kaum diskutiert. Wir haben gerade eine Bundestagswahl hinter uns. Da hat niemand über Gesundheit gesprochen, niemand über Prävention gesprochen. Wir haben gerade Koalitionsverhandlungen zwischen den Parteien, die wahrscheinlich die Regierung hier bilden werden. Da wird das Thema nicht angesprochen. Das heißt, es scheint es kaum zu interessieren, dass wir hier eine unnötig schlechte Bevölkerungsgesundheit haben. Auf der anderen Seite reden wir über Fachkräftemangel, wir reden über Wehrfähigkeit, wir reden über alle möglichen Dinge, die ja davon ausgehen, dass man eine Gesundheit fördert in der Bevölkerung. Und das tun wir halt kaum. Und deswegen denke ich, die Basics wären ja, dass man da, wir haben eine klare Führungsstruktur für Gesundheit. Wir haben zum Beispiel sowas wie eine nationale Präventionsstrategie. Wieso haben wir keine nationale Präventionsstrategie? Warum setzen wir uns keine Ziele und sagen, es kann nicht sein, dass wir eine so hohe Sterblichkeit an kardiovaskulären Erkrankungen haben? Wir wollen die Dinge, die da relevant sind, in den Mittelpunkt stellen. Wir wollen da Fortschritte machen. Warum ist das nicht der Fall? Warum haben wir keine nationale Public Health Organisation, ja, die Prävention und Gesundheitsförderung an die Menschen bringt? Warum ist das so fragmentiert? Warum sind unterschiedliche Körperschaften dafür zuständig? Warum gibt es so große Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Regionen? Das kann ja national nicht sinnvoll sein.
Also ich würde das auch in jedem Fall unterstützen, Herr Sniotta. Ich möchte noch ergänzen, dass das auch, es ist auch ein Finanzierungsproblem. Die ganze Verteilung des Geldes im Gesundheitswesen basiert auf dem Morbi-RSA, also in der ambulanten Medizin. Das heißt, Krankheit wird im Prinzip finanziell belohnt. Eine Krankenkasse, die Anreize bietet, für Prävention, hat vielleicht gesündere Patienten und bekommt dafür weniger Geld aus dem Gesundheitsfonds zugewiesen. Also wir sind in unserem ganzen System auf die Versorgung von Kranken, also auf den Defizitbehebungsprozess, sage ich mal, ausgelegt, nicht auf Prävention, dass wir Krankheit überhaupt erst mal vermeiden. Wir steigen viel zu spät ein. Und dass wir das nicht belohnen, das halte ich für ein Riesenproblem. Wir bieten in Baden-Württemberg, also deutschlandweit, aber in Baden-Württemberg sehr gut, die hat hausarztzentrierte Versorgung an. Und wir haben in sämtlichen vier Präventionsebenen ein besseres Ergebnis als im Kollektivvertrag. Warum reizt man sowas nicht an? Warum gibt es da nicht für einen Bonus oder irgendwie ein Zuckerle für die Krankenkasse? Weil jemand, der viele Patienten hat in einem System, das besser ist in allen Präventionsebenen, der muss da doch einen Vorteil, keinen Nachteil von haben. Also da müssen wir auch ran, an die Verteilung der Finanzen für die Kassen, die sich um ihre Versicherten in der Prävention bemühen.
Also da würde ich gerne einmal drauf reagieren. Die Dinge, die jetzt Herr Professor Snehota gerade genannt hatte, wie zum Beispiel Raucherprävention, Vorsorgeuntersuchungen etc., die werden von allen Krankenkassen finanziert und auch angeboten. Die geringe Inanspruchnahme, sind freiwillige Leistungen. Also ich muss als rauchende Versicherte, wenn ich das wäre, muss ich nicht an dem Nichtraucherprogramm meiner Krankenkasse teilnehmen. Ich muss das nicht machen, aber ich kriege es alles bezahlt. Also das sind jetzt alles keine Themen, wo ich jetzt sagen könnte, dass die aufgrund von falschen finanziellen Anreizsystemen in der Kassenlandschaft nicht durchgeführt werden. Wir haben als Krankenkassen natürlich ein Interesse daran, dass unsere Versicherten eine gute Gesundheit haben und es ist immer gut, wenn die Versicherten eine gute Gesundheit haben und am besten so wenig kurative Maßnahmen in Anspruch nehmen müssen wie möglich. Und die Krankenkassen geben auch sehr viel Geld für Prävention aus. Wir geben im Jahr 2023 wurden über 630 Millionen Euro deutschlandweit für Präventionsmaßnahmen ausgegeben. Ich glaube, dass die Probleme schon auch teilweise woanders liegen. Also zum einen ist es bekannt, will ich als Versicherte diese Maßnahmen annehmen, weiß ich überhaupt davon, dass es das gibt? Und möchte ich mich überhaupt mit den Problemen auseinandersetzen, wie zum Beispiel jetzt beim Rauchen, als ein Beispiel? Da muss ja auch schon ein gewisser Wille dabei sein, dass ich das mache. Ich nenne einfach jetzt mal das Schlagwort Health in all Policies. Ich mache vielleicht in der Schule, in dem Setting, Angebote. Ja, und dann das nächste ist, dass die Kinder in der Pause, am besten noch in der Schule selbst, die billigste Versorgung, die sie bekommen können, sind Schokoladenriegel. Ich weiß nicht, ob sie dann sehr viele Äpfel und Obst oder so noch als Angebote finden. Also ich glaube, das alles wirkt nicht so richtig gut zusammen. Also das war ja das Stichwort Zuckersteuer jetzt beispielsweise, ne? Also ich würde es auch gar nicht so sehr als Strafen sehen, sondern wie kann ich es möglichst einfach den Menschen machen, dass sie sich gesund und gut verhalten können und am besten gar nicht jetzt denken, ich mache jetzt was Gesundes, sondern es ist ein Automatismus, dass ich da sofort drauf zugreife.
Professor Snehotter, ich würde die Frage gerne an Sie weitergeben. Woran hakt es denn auf der individuellen Ebene oder dass die Leute nicht die Möglichkeit, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, es werden Dinge finanziert, es werden Dinge angeboten. Warum wird das nicht wahrgenommen? Müssen wir da eher übergeordnet strukturell was ändern oder müssen die Leute mehr Eigenverantwortung zeigen?
Ja, vielen Dank. Also ich denke, Sie werden mir erlauben, dass ich noch einen Satz zur vergangenen Thematik sage. Und zwar, es gibt natürlich Rauchentwöhnungsprogramme, aber die entsprechenden medikamentösen Unterstützungen, die es dazu gibt, die werden in aller Regel nicht finanziert. Und das heißt, wir bieten etwas an, was nicht der besten Evidenz entspricht. Und das kann nicht das Ziel sein. Gewichtsverlust für Personen, die übergewichtig sind, aber keine sekundären Risikofaktoren haben, wird auch nicht finanziert. Auch da gibt es eine massive Lücke. Also es ist schon wichtig zu sagen, es gibt auch im Angebot ganz erhebliche Lücken und da gehört auch all das zu im Prozess, was die Frau Bublitz gerade genannt hat, die ja nicht die Verantwortung der Kassen sind, sondern die ist eine Verantwortung, wie wir uns als Land aufstellen. Das wollen wir auch gar nicht bei Frau Musser vor die Tür legen. Was die Eigenverantwortung angeht, die ist natürlich immer ein wichtiger Punkt, ja. Und ich möchte das auch gerne nochmal sagen. Wir haben eine schlechte Teilnahmequote bei den Vorsorgeuntersuchungen. Bekomme ich als Versicherter eine Einladung zur Untersuchung? Also ich bekomme sie nicht. Vielleicht bekommen sie andere Versicherte. Ich bekomme sie nicht. Bekommen wir eine Einladung zu Screening-Untersuchungen? An sich nicht, aber da, wo wir sie bekommen, zum Beispiel beim Bus-Screening, ist die Teilnahmequote gut. Das heißt, es ist auch von Seiten des Systems möglich, die Dinge besser zu organisieren. Dasselbe gilt für Impfungen. Also HPV-Impfungen sind gerade massiv runtergegangen. Ja, das sind alles Dinge, die natürlich auch besser gemanagt werden können und die auch damit zu tun haben, dass unser Gesundheitssystem fragmentiert ist. Und wenn ich eine Einladung bekomme, zu einer Vorsorgeuntersuchung zu kommen, ich entscheide mich dafür, nicht zu gehen, dann ist das in der Tat ein Problem, was wir betrachten müssen. Da gibt es auch seit Jahren Forschung zu, wie man die Teilnahmequoten erhöhen kann, wie man auch vielleicht Bevölkerungsgruppen ansprechen kann, die unterrepräsentiert sind. Das sind ja oft die, die auch das höchste Gesundheitsrisiko tragen. Aber in unserer Denkweise, wie wir Prävention ans Volk bringen, ist es schon wichtig zu sagen, die Interventionen, die ausschließlich auf Eigeninitiative basieren, sind oft nicht sehr erfolgreich. Und das ist ein Problem, weil Eigeninitiative ja auch voraussetzt, dass man sozusagen die Konsequenzen seines Verhaltens alleine trägt. Aber wir haben ja durch unser Versicherungssystem auch eine Solidargemeinschaft. Das heißt, wenn ich mich ausschließlich auf Eigeninitiative und Eigenverantwortlichkeit beziehe, dann bin ich auch bereit, für die Kosten zu zahlen, die dadurch entstehen. Und die sind natürlich gerade in dem Bereich, zum Beispiel Diabetes massiv, fast 10% der Gesundheitsausgaben werden für Diabetes ausgegeben. Wir wissen, dass wir es leicht deutlich reduzieren könnten, entscheiden uns aber über Eigenverantwortung zu sprechen.
Gibt es denn da Forschung zu? Also kann man tatsächlich wirklich auch ganz evidenzbasiert sagen, es bringt tatsächlich einfach mehr, wenn es strukturelle Maßnahmen gibt, als wenn man das den Leuten komplett selbst überlässt?
Es gibt inzwischen so viel Evidenz, ja. Also wenn wir einfach nur 10 Jahre damit verbringen würden, dass wir das, was wir schon wissen, umsetzen würden, dann bräuchte man mich gar nicht, ja. Also die Forschung, die wir machen, die ist ja zum Teil wirklich auch umsetzbar innerhalb einer absehbaren Zeit. Ein Beispiel ist schon genannt worden, die Zuckersteuer. Die ist deswegen wichtig, weil sie eben vor allen Dingen auch vulnerable und jüngere Menschen anspricht. Die kann gut umgesetzt werden. Die ist in vielen anderen Ländern gut umgesetzt worden. Sie führt zu einer Reduktion von Übergewicht bei jungen Menschen und sie schadet auch nicht unbedingt der Industrie. Also so gesehen eine Win-Win-Situation, für die es eigentlich wenig Gegenargumente gibt. Auf all den Ebenen, die wir jetzt genannt haben, die individuelle Betreuung von Leuten, die Rauchen oder die Übergewicht mit sich tragen, die Angebote für Screening und Vorsorgeuntersuchung. Überall gibt es Interventionen, von denen wir genau wissen, dass sie funktionieren. Und in der Prävention sind sie fast immer kosteneffektiv, ja, weil wir einfach so viel Geld dafür ausgeben, über viele, viele Jahre chronische Krankheiten zu behandeln, dass es natürlich in unserem Sinne ist, auch im Hinblick auf unsere Kassenbeiträge, die ja auch unser verfügbares Einkommen beeinflussen, die auch unser Kosten beeinflussen, macht es natürlich viel Sinn zu sagen, eine gesunde Bevölkerung muss ja in unserem Interesse sein. Wir haben kein Interesse daran, dass es nicht so ist. Und da macht es natürlich Sinn zu sagen, was sind die Strukturen und wie schaffen wir eben aus dieser momentan sehr fragmentierten Lage eine bessere Verbindung zu kommen. Und ich denke, da darf man auch sagen, dass wir in Baden-Württemberg tatsächlich einige Modelle haben, die auch zukunftsweisend sind. Frau Bublitz hat eines schon genannt. Ich würde gerne andere noch dazufügen. Ja, wir haben zum Beispiel in Baden-Württemberg aus meiner Sicht einen sehr, sehr guten öffentlichen Gesundheitsdienst, der sehr gut arbeitet, der auch sehr stark daran arbeitet, evidenzbasiert zu sein. Wir haben zum Beispiel zwischen unseren medizinischen Fakultäten das Kompetenznetzwerk Präventivmedizin. Da arbeiten diese Fakultäten, die sonst in Konkurrenz miteinander stehen, zusammen, um bessere Forschung zu machen, aber auch um für Partner aus Politik und Praxis ansprechbar zu sein. Wenn die unseren Beitrag haben wollen, können sie ihn jederzeit haben. Und abgesehen davon gibt es noch das Forum Gesundheitsstandort, was ja auch in diesem Kontext wirklich wichtig ist, wo wir es halt mal schaffen, ein bisschen Health and Our Policies zu machen. Wir haben da die Staatskanzlei, die gemeinsam mit dem Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration, mit dem Ministerium für Wirtschaft und mit dem Ministerium für Wissenschaft und Kunst gemeinsam an Prävention arbeitet. Und dieser Art von Austausch ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Sie schaffen ein offenes Forum, wo auch andere Akteure und Akteurinnen aus dem Gesundheitswesen, aus der Gesundheitsindustrie sich einbringen können. Und da können wir Innovationen schaffen. Da können wir überlegen, wie können wir die Dinge zumindest in Baden-Württemberg besser umsetzen. Und das scheint mir im Hinblick auf die zukünftige Planung der Präventionspolitik ein gutes Beispiel zu sein.
Frau Musa,
Ich sehe.
ja, genau, sehr gut. Ich hatte Sie jetzt sowieso gefragt, weil wir jetzt gerade schon die Krankenkassen angesprochen haben, dass das für die äußerst teuer werden kann. Hätte ich Sie jetzt ohnehin gefragt, was denn Prävention für Krankenkassen bedeutet, aber äußern Sie sich auch gerne zu dem zuvor Gesagten.
Genau, ich würde gerne einmal kurz anknüpfen wollen, denn es wurden ja jetzt viele Beispiele genannt, wie man die Teilnahme erhöhen könnte. Also Teilnahme an also an Präventiv- und Vorsorgeuntersuchungen oder eben um an solchen Programmen teilzunehmen. Ich sehe eine sehr große Chance und Möglichkeit, auch mit den Daten besser zu arbeiten. Wir machen es als TK auch schon da, wo es uns im Moment möglich ist. Ich schicke voraus, immer wenn Versicherte das freiwillig wollen. Man kann es auch mit seiner Gesundheitstracking-App, wenn man das möchte, kann man auch das verbinden, um weitere Hinweise zu bekommen, wo wir auch versuchen, lebensphasenbezogen gezielt Informationen und Hinweise zu geben, sodass ich mich quasi gar nicht aktiv als Versicherte darum kümmern muss, was stünde denn jetzt an. Die Kostensicht hatten wir ja gerade schon drüber gesprochen, dass das eigentlich, also für uns ist es nicht einzuschätzen, in welchem Ausmaß es jetzt Kosten vermeiden würde. Also das ist sehr schwierig einzuschätzen. Aber wir wissen natürlich trotzdem, dass bestimmte Maßnahmen, ich bleibe bei den einfachen Beispielen, die wir vorhin genannt hatten, also wenn jemand viel dafür tut, kardiovaskuläre Erkrankungen, also Herzinfarkt, Schlaganfall und solche Dinge eben zu verhindern, natürlich ist das günstiger in der Versorgung, als wenn wir dann später jemand haben, der eben aufwendig behandelt werden muss.
Vielleicht nochmal an alle, das Thema Daten ist natürlich gerade, das ist so ein großes, ne, sowohl positiv als auch macht, glaube ich, vielen Leuten Sorgen. Frau Musa hat jetzt davon geredet, zum Beispiel automatisiert Erinnerungen zu verschicken und so. Das ist ja, sage ich mal, relativ kleine Datennutzung, aber es gibt ja auch Überlegungen, dann wirklich, ne, im größeren Stile Daten abzugreifen, anonymisiert zum Beispiel, um dann mit KI irgendwelche präventiven Maßnahmen zu machen. Würde das was bringen? Halten Sie das für sinnvoll und müssen die Leute sich da Sorgen machen? Weil ich glaube, da ist dann ganz viel große Sorge, was passiert mit meinen Daten und was heißt das für mich dann hinterher, oder?
Also ich glaube, man muss sich von vornherein mal klar machen, wie sicher sind denn meine Daten jetzt? Also wie sicher sind die Daten im Keller eines Krankenhauses oder einer Arztpraxis? Da macht sich, glaube ich, keiner einen Kopf drum. Das mal zur Sicherheit der Daten. Was Frau Musa gesagt hat, also ich sitze ja am anderen Ende sozusagen des Patienten, die empfangen diese Erinnerungen und ich habe das Gefühl, das ist das, was Herr Snihotta vorhin gesagt hat, es erreicht die Falschen. Also ich habe die sich kümmern wollen und dann kommen. Das sind auch die, die in der TK-App erlauben, dass man sie erinnert. Und es sind dann die, die wirklich alle 2 Jahre oder jährlich kommen und eine Check-up-Untersuchung wollen und die eigentlich schon alles richtig machen. Die bräuchten das eigentlich gar nicht. Und die, die es brauchen, die erreichen wir so nicht. Also selbst wenn wir Daten haben, Menschen erinnern, fehlt uns die Strategie, wie wir die Teilnehmerrate bei denen, die eben gesundheitlich oder das höchste Risiko haben, wie wir die erreichen. Und da glaube ich, dass uns KI helfen kann, dass wir einfach filtern, dass wir Modelle entwickeln. Wie können wir die zukünftig erreichen? Wie können wir da die Teilnahmerate erhöhen? Also ja, ich glaube, Daten werden uns helfen. Wir müssen uns nur überlegen, wie wir sie nutzen, für was wir sie nutzen und wen wir wirklich mehr in diese Check-up-Untersuchungen, mehr in die Präventionsmodelle reinhaben wollen. Weil Also wenn jemand halt sowieso dreimal die Woche Sport treibt, sich gesund ernährt, der schon alles macht, was ich ihm erzählen kann, der braucht eigentlich nicht zu kommen. Das ist auch Zeit, wo ich denke, die könnten wir besser in jemanden investieren, der jetzt nicht diesen Zugang niederschwellig zur Gesundheitsversorgung hat. Und da brauchen wir KI und Daten, um intelligente Prozesse zu entwickeln. Entschuldigung, Prozesse. Wie kriege ich diese Menschen zu präventiven Angeboten? Also da könnten wir richtig viel tun und ich glaube, dafür brauchen wir Daten. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig.
Professor Snehart, als Sie hatten vorhin schon mal ganz kurz so ein bisschen gesagt, dass es auch Unterschiede in den Bevölkerungsgruppen gibt. Wen müssten wir denn abholen? Also wer ist gerade eigentlich, wird so ein bisschen außen vor gelassen und wem könnten wir vielleicht mit Prävention gut erreichen? Wen müssten wir ansprechen?
Leute wie mich, mittelalterliche Männer, die keine chronische Krankheit haben und deswegen nicht gern zum Arzt gehen, zum Beispiel. Aber natürlich auch Leute, die Sprachprobleme haben, Leute, die wenig Bildung genossen haben, Leute, die aus anderen Gesundheitssystemen zu uns kommen, Leute, die aufgrund ihrer demografischen Variablen ein erhöhtes Risiko für bestimmte Aspekte haben. Also da gibt es sicherlich einiges an Daten, die auch schon bekannt sind. Ja, wir wissen für unterschiedliche Aspekte, wo zum Teil wissen wir auch geografisch, wo Schwierigkeiten liegen. Da gibt es schon einiges. Zum Beispiel hatten wir während Covid auch in Nachbarschaften, wo die Teilnahme an Impfprogrammen sehr niedrig war, zum Teil niederschwellige Angebote gemacht und auch dort Impfprogramme rausgeschickt. Also das hängt sicherlich ein bisschen von der Thematik ab. Aber es gibt doch viel Wissen darüber, welche Programme von welchen Bevölkerungsgruppen nicht wahrgenommen werden. Und da macht es sicherlich Sinn, auf die zurückzukommen. Was die Daten angeht, ist es sicherlich so, dass wir auch ein bisschen aufpassen müssen, dass wir nicht in eine Diskussion reinkommen, die unnötig Angst macht. Ja? Die Menschen haben, glaube ich, ein großes Vertrauen in ihre Gesundheitskassen und sie haben ein großes Vertrauen in ihre Hausärzte. Und während es tatsächlich dort spannende und wichtige Möglichkeiten gibt, durch künstliche Intelligenz Krankheit und Leiden zu verhindern, ist es oft einfach so, dass wir momentan nicht dahin kommen zu sagen, lieber Herr Snehotter, Sie sind 35, also ich bin es nicht, aber ich wünschte, ich wäre es. Sie haben jetzt das Recht, hier an einer Vorsorgeuntersuchung teilzunehmen. Oder Sie haben Diabetes, Sie haben seit 2 Jahren, sind Ihre Augen nicht mehr untersucht worden. Denken Sie doch mal darüber nach, ob Sie Ihre Augen untersuchen lassen wollen. Also solche Dinge, die sind jetzt ja nicht im hohen Maße persönlichkeitsrelevant. Das sind so Dinge, die eigentlich relativ Standard sind. Und ein Großteil dessen, was wir brauchen, basiert auf diesen ganz einfachen Nutzungen von Daten. Ja, diese komplizierteren Sachen, über die die Leute sich Gedanken machen, die gibt es auch. Und natürlich müssen die entsprechend vorbereitet und untermauert werden. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es da große Gefahren momentan gibt, dass die Daten der Menschen zu ihrem Leidwesen genutzt werden, sondern es gibt ganz erhebliche Optionen, dass wir ihre Daten nutzen können, um ihr Leiden zu verhindern. Ja, und das wird zu wenig kommuniziert und wir reden über Datenschutz ausschließlich. Wir reden selten über die Datennutzung und den Nutzen der Datennutzung und vielleicht fast die Verantwortung, dass wir das, was wir wissen, auch anbieten, um die Gesundheit der Bevölkerung zu verbessern.
Die WHO hat ja leider Gottes gerade in ihrem europäischen Gesundheitsreport aus 2025, der ja vor kurzem veröffentlicht wurde, kein allzu positives Fazit gezogen und tatsächlich die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen als gefährdet hervorgehoben. Hat da psychische Probleme, Übergewicht und den Konsum von Tabakprodukten als besondere Risikofaktoren genannt. Und ich frage mich, Frau Dr. Bublitz, ist das auch tatsächlich so ein bisschen, was Sie in der Praxis erleben, dass es bei Kindern und Jugendlichen da irgendwie besonderen Nachholbedarf im Bereich Prävention gibt?
Also da kann ich jetzt als Hausärztin nicht ganz so viel sagen, weil ich behandle zwar Kinder, wir behandeln ja von der Wiege bis zur Bahre, aber tatsächlich ist das Großteil der Kinder durch Kinderärzte versorgt. Ich nehme halt wahr, ich bin selber Mutter von 3 Kindern, meine jüngste Tochter ist 17. Ich nehme wahr, dass seit Corona gefühlt jedes zweite Kind in psychologischer Behandlung ist, dass Störungen im Sozialverhalten, also wie gehe ich wie normalen Kontakt um, dass Sucht, dass auch Unsicherheiten, also Persönlichkeitsstörungen gefühlt zugenommen haben. Das mag sein, dass ich da eine verzerrte Wahrnehmung habe, aber das ist so das, was ich über meine Kinder wahrnehme, die ja mit Corona Corona aufgewachsen sind. Meine Älteste hat in Corona ihr gesamtes oder fast ihr gesamtes Studium gemacht. Die war so gut wie nie an der Uni. Die hat das alles online gemacht. Die hat ihr Studium ja nicht wirklich genossen. Die hat kein Studierendenleben gehabt. War nicht wirklich unterwegs. Hat nicht auch mal feiern können und hat sich nicht selber testen können. Ich sehe, dass die Kinder, die zu uns kommen, die werden immer dicker. Also Adipositas unter Kindern. Das nehme ich schon wahr, dass das zunimmt. Das war schon vor Corona so. Und wir sehen viele Kinder. Ich hatte das neulich in der Sprechstunde, ein 17-Jähriger, der während der Sprechstunde seine Mutter hat sprechen lassen und selber am Handy war, bis ich gesagt habe, jetzt tusch das Handy mal weg. Also so kommuniziert man einfach nicht. Das sind Dinge, die ich im Alltag wahrnehme, aber das sind jetzt keine statistisch repräsentativen Daten. Das ist meine persönliche Wahrnehmung, als Hausärztin, nicht als Kinderärztin.
Professor Sniota, gibt es da Daten zu?
Ja, wir haben natürlich jetzt in vielen Bereichen gesehen, dass sich die Muster der körperlichen Aktivität über die Jahre verändert haben. Gerade auch was Beweglichkeit angeht, was Übergewicht angeht, hat sich das verändert. Und insbesondere seit Covid gibt es auch einiges an Daten, was zeigt, dass die mentale Gesundheit stärker gefährdet ist. Und es ist ja oft so, dass wir versuchen, die Prävention ganz in die Kindheit zu schieben. Und ich denke, das ist nur begrenzt eine sinnvolle Strategie. Wir brauchen Prävention über die Lebensspanne. Aber die Kindheit hat einige besondere Eigenschaften. Eine ist, dass wir überraschend viel Konsensus haben, auch politisch darüber, dass Prävention für junge Menschen wichtig ist und dass jeder Mensch gerade in der Kindheit und Jugend das Recht hat, die gleichen Chancen zu haben fürs Leben wie alle anderen. Und das ist ja momentan nicht der Fall. Die Kinderarmut, die stellt sich ja auch in der Gesundheit dar. Und wir müssen versuchen, diesen Zusammenhang zu trennen. Es darf nicht davon abhängen, wie reich das Elternhaus ist, ob die Kinder gesund oder nicht gesund aufwachsen. Und ich denke, da können wir uns alle einigen. Und das ist in der Prävention gar nicht so einfach, dass wir uns mal alle einigen. Deswegen ist das ein Punkt, auf den wir uns stürzen können. Der andere Punkt ist, dass natürlich viele dieser jungen Menschen zur Schule gehen und dass Schule eine der wenigen Organisationen ist, die alle erreicht. Das heißt, die Schule ist auch als Plattform für die Prävention wichtig. Ja, aber es gibt bestimmte Themen auch, wo wir vielleicht denken müssen, dass es sich auch über die Diskussion der Jugend hinaus trennen lässt, was wir eigentlich brauchen. Zum Beispiel im Bereich der sozialen Medien. Ja, soziale Medien sind ganz offensichtlich in vielen Bereichen, wenn sie schlecht reguliert sind, eine Gefährdung für die mentale Gesundheit junger Menschen. Und jetzt kann man überlegen, ob man junge Menschen aus sozialen Medien verbannt. Das ist sicherlich eine Diskussion, die andere besser führen können als ich. Aber kann ich auch darüber nachdenken? Und auch da kommen wir wieder auf die Frage der individuellen Verantwortung, der individuellen Exposition und der Regulation. Wollen wir es uns gefallen lassen, dass soziale Medien Nazi-Content verbreiten, dass sie unseren sozialen Frieden verschieben, dass sie es uns erlauben, bestimmte Dinge, die zur seelischen Gesundheit sehr, sehr schädlich sind, dass sie die weit verbreiten. Und vermutlich ist das alles nicht der Fall. Das heißt, auch da ist sozusagen die Frage, die sozialen Medien, die werden ja nicht wieder verschwinden. Und dadurch, dass man sozusagen Kindern verbietet, teilzunehmen, verschiebt man das Problem vielleicht in etwas andere Altersgruppen. Aber auch da muss es ja so sein, dass der Schutz der Menschen, ja, ob jung oder alt, der Schutz der Menschen muss ja ein Staatsauftrag sein. Ja? Und ich denke, wir müssen diesen Auftrag wahrnehmen. Wir müssen den Auftrag ernst nehmen. Für alle die Dinge, die uns politisch wichtig sind, ist eine gesunde Bevölkerung wünschenswert und eigentlich essentiell.
Sie haben was sehr Schönes gesagt, Herr Snihotta. Es geht nicht nur um die körperliche, sondern auch um die psychische Gesundheit. Das sollten wir auch noch mal explizit sagen, weil mit Prävention ganz oft die körperliche Gesundheit gemeint wird. Das gehört aber auch die Psyche dazu.
Frau Moser, Sie haben ja auch als Krankenkassen viel Erfahrung damit, eben wie man die verschiedenen Zielgruppen anspricht. Ich kann mir vorstellen, dass da gerade bei Kindern und Jugendlichen die Digitalisierung vielleicht auch hilft. Also, dass man zum Beispiel auch Social Media nutzt, um sie zu erreichen oder vielleicht auch Gamification. Wird da irgendwie sowas in die Richtung gemacht?
Also wir versuchen natürlich Kinder und Jugendliche auch auf diesem Kanal anzusprechen, zu erreichen. Wir haben ja auch selber Angebote auf Social Media, wo wir eben Kinder und Jugendliche dann auch über Gesundheitsthemen informieren und versuchen, sie zu erreichen oder wie ich eben sagte, auch über Cybermobbing auch mal darauf aufmerksam machen, was problematisch ist. Wir haben auch mal erste Ansätze gehabt zu Gamification, also dass man da eben quasi auf einer Messe auch mal so ein Angebot macht, was bedeutet eigentlich Hate Speech und wie kann ich es schaffen, mit ganz positiven, wertschätzenden Dingen da was dagegen zu stellen. Als Spiel wurde das mal ausprobiert. Ich glaube, da gibt es noch sehr viel Potenzial, wie man das weiterentwickeln kann und erreichen kann. Und gleichzeitig müssen wir es aber auch schaffen, dass sie eben nicht ausschließlich in dieser digitalen Welt unterwegs sind, sondern wir sie halt auch motivieren, auch mal außerhalb der digitalen Medien sich zu bewegen, unterwegs zu sein oder in der Kombination.
Professor Sniota, wie schneiden wir denn in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern ab? Sie haben jetzt schon mal gesagt, wir sind insgesamt bei den Gesundheitsausgaben nicht so toll, aber also in der Prävention, wenn man es jetzt vergleicht, wie sind wir? Sind wir Mittelmaß?
Nein, wir sind sicherlich kein Mittelmaß, aber das wäre eine Aspiration, dass wir Mittelmaß werden. Also wir sind sicherlich in Bereichen wie, es gibt eine internationale, von der Weltgesundheitsorganisation, eine Tabak-Control-Scale, die misst, wie viele evidenzbasierte Prinzipien zur Rauchreduktion in der Bevölkerung umgesetzt werden. Da sind wir, glaube ich, von 38 Ländern 36. Da wäre tatsächlich ein Mittelplatz, wäre ein echter Fortschritt, aber davon sind wir weit entfernt. Wir diskutieren diese Dinge noch nicht mal. In anderen Bereichen wie der Prävention von Diabetes gibt es massive Möglichkeiten, das zu verbessern. Wir haben im Bereich des Alkoholkonsums wenig Regulation. Wir haben in anderen Risikobereichen eine schlechte Situation. Unsere Vorsorge-, Impf- und Screening-Programme werden durchweg nicht gut umgesetzt. Das sind wichtige Einrichtungen eines Gesundheitssystems, um Krankheiten früh zu erkennen oder gegebenenfalls zu verhindern. Auch das machen wir nicht gut. Also es gibt tatsächlich viel zu tun. Und was wünschenswert wäre, ist, dass wir es tun, dass wir uns vielleicht auch als nationale Aufgabe ansehen und nicht nur eine fragmentierte Aufgabe unterschiedlicher Akteure an unterschiedlichen Orten. Das würde auch dazu führen, dass es diese erheblichen Unterschiede in der Versorgung zwischen unterschiedlichen Regionen nicht mehr gibt, die ja nicht gerecht sein können. Und dann würde ich einfach sagen, lasst uns evidenzbasiert sein. Ja, es ist keine Frage der Ideologie. Natürlich kann man denken, es ist eine Frage der individuellen Verantwortung oder eine Frage der Verantwortung des Staats. Aber lasst uns auch mal gucken, was bringt denn eigentlich was? Denn es hilft ja nicht, wenn meine Ideologie mir sagt, wir machen das nur auf der Basis von Eigenverantwortung und meine Daten sagen mir, leider funktioniert das nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben als Bürgerinnen und Bürger den Anspruch zu sagen, wenn ihr was mit uns macht, macht es so, dass es möglichst gut funktioniert. Stellt sicher, dass es wirksam ist. Fummelt nicht an irgendwas rum, von dem wir nicht wissen, ob es funktioniert. Und in diesen Bereichen gibt es so viele gute Beispiele. Es gibt jetzt sogar gerade einen neuen Beitrag in einer Fachzeitschrift, dem Lancet, in dem 25 Maßnahmen beschrieben werden, die innerhalb einer Legislaturperiode umsetzbar sind und die das Risiko der Bevölkerung massiv reduzieren würden. Also es wird auf einem silbernen Tablett vor uns hergetragen. Und ich denke, lasst uns das doch mal zur Priorität machen. Ja, ich weiß, es gibt viele andere Prioritäten, aber die Gesundheit der Menschen im Land muss ja eine dieser Prioritäten bleiben.
Und dann stellt sich mir sofort die Frage, gerne auch jetzt an Sie alle, A, warum hinken wir in Deutschland so weit hinterher? Also wie sind wir dazu gekommen, auf Platz, was war das, 36 von 38 zu landen? Und was müssen wir machen, dass wir das ändern können?
Weil wir unter uns, wenn niemand zuhört, kann man schon sagen, es hat natürlich etwas zu tun mit kommerziellen Interessen hier, ja. Und dass man einfach sagt, grundsätzlich gibt es ja Businessmodelle, die auch schädlich sind für die Bevölkerung. Und de facto subventionieren wir das ja. Wir subventionieren bestimmte Businessmodelle, indem wir sagen, also ihr verkauft eure Produkte an unsere Leute und wir kümmern uns anschließend um die Gesundheitsschäden, die daraus entstehen und wir kümmern uns um die Belastung der Umwelt, die dadurch entsteht. Und das ist alles okay. Und ich denke, lange hat man so gedacht, dass sozusagen die freie Wirtschaft völlig unreguliert an die Sache rangehen muss. Und das ist halt nicht immer der Fall. Also wir haben das auch in Tübingen gesehen, wo man jetzt sich bemüht hat, bestimmte Arten von Takeaway-Restaurants zu besteuern, dass sie eben halt auch einen Beitrag dazu leisten für die gemeinschaftlichen Kosten, die durch ihr Businessmodell anfallen. Und ich denke, das darf auch nicht verboten sein, darüber nachzudenken. Ja, es darf nicht darüber verboten sein, zu sagen, euer Businessmodell schadet der Gesundheit der Menschen. Und wenn euer Businessmodell damit einhergeht, dass es erhebliche Luftverschmutzung oder Umweltverschmutzung oder Schäden für die Gesundheit der Bevölkerung, insbesondere vulnerable Gruppen schafft, dann müssen wir darüber nachdenken, wie wir damit umgehen. Und da, ich weiß, es ist immer schwierig in Deutschland zu sagen, da muss auch Regulation oder Besteuerung eine Rolle spielen, aber das muss so sein, es kann nicht anders sein. Wir können nicht als Gemeinschaft den Reichtum weniger dadurch finanzieren, dass wir halt deren Schäden sozusagen aufsammeln und versuchen zu lösen, sondern es muss so sein, dass diese Verantwortung auch Teil unserer Business-Strategie wird.
Also genau, ich stimme dem zu, Herr Snihotta. Ich würde auch noch sagen, für uns steht ja die Freiheit des Individuums immer ganz oben. Aber ich finde, wenn einer die Freiheit hat, sich selber zu schaden, muss er auch die Freiheit haben, dafür extra bezahlen zu müssen. Also vielleicht brauchen wir, ja, also ich erwarte, dass meine Gesundheitskosten dann von der Allgemeinheit getragen werden. Aber dann muss ich auch bereit sein, mich an Regeln zu halten. Oder andersrum, es kann halt nicht mehr alles zum All-Inclusive-Tarif geben. Dann muss es halt eben Aufschläge geben für Raucher oder also man muss sowas denken. Ich finde, das ist auch immer schwierig, eben sowas zu regeln, weil das ja auch immer Bürokratie mit sich bringt. Ja, deswegen ist das ein total schwieriges Thema. Aber Freiheit zu fordern für alle und gleichzeitig von niemandem auch Verantwortungsübernahme zu erwarten für seine persönliche Freiheit, das finde ich schwierig.
Entschuldigung, wenn ich mich da nochmal einschreibe. Das ist der erste Punkt, wo ich mich dann doch mit einem Widerspruch melden möchte. Ja, also es ist natürlich so, dass wir jetzt das erste Land sind, das eine Sozialversicherung für alle gehabt hat. Und ich denke, die Solidargemeinschaft ist nach wie vor wichtig. Das Problem an solchen Modellen, wie Sie sie gerade vorgeschlagen haben, und ich kann durchaus verstehen, wo es herkommt, ist halt, dass wir dann Leute haben, die durch ihre Gesundheit in die Armut fallen. Ja, aber es sind ja ohnehin oft armutsgefährdete Personen, die in diesen Bereichen, also das Rauchen ist nach wie vor in Deutschland in vielen Bereichen ein assoziiert mit Armut. Und wenn wir dann eben Leute, die nicht aufhören können, die süchtig sind und die dann sozusagen in zunehmende Probleme kommen, auch dadurch, dass noch ihre Gesundheitskosten erhöht werden, dann haben wir plötzlich eine gesundheitliche Unterschicht, die uns nicht in unserem Interesse sein kann. Deswegen denke ich, da muss man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, wo man die Grenzen zieht. Ich verstehe sozusagen den Gedanken dahinter, aber ich würde sozusagen die grundsätzliche Versicherung aller Beteiligten nicht in Frage stellen wollen.
Nein, das würde ich auch nicht wollen. Ich denke nur, wenn man die Freiheit hat zu rauchen, muss man auch die Freiheit haben, Raucherentwöhnung in Anspruch nehmen zu müssen. Und wenn einer wirklich eine Suchterkrankung hat, hat er eine Erkrankung. Das ist ja nichts, wo man dann einen Aufschlag für denken muss. Mir geht es eher darum, dass wir den Menschen bewusst machen, dass Freiheit, individuelle Freiheit eben auch Kosten verursachen kann. Und diese Verantwortungsübernahme, in welcher Form auch immer, müssen wir einfach mal transparent machen. Also es ist ja, wie gesagt, es ist ein total schwieriges Thema. Wir denken nur nie drüber nach.
Also ich würde da gerne auch nochmal woanders ansetzen wollen. Ich glaube, dass es einfach je nachdem, wo ich lebe, was meine Rahmenbedingungen sind, es einfach unterschiedlich einfach oder schwierig ist, sich gesund zu verhalten. Und wenn ich jetzt nehme ich mal Stuttgart als Beispiel, wenn das eine Stadt wäre, die wunderbar mit Radwegen und so weiter erschlossen wäre, dann heute in Zeiten von E-Bikes würden das, glaube ich, sehr viel mehr Menschen auch nutzen. Ich persönlich möchte in Stuttgart nicht Fahrrad fahren. Wenn ich meine Freundin in Holland besuche, dann ist das für mich selbstverständlich, dass wir alles mit dem Fahrrad machen, weil es viel schöner ist. Man muss keinen Parkplatz suchen, man findet alles sofort und es macht auch Spaß. Also insofern glaube ich, warum schaffen wir das alles noch nicht? Ich denke, weil es diese Gesamtstrategie nicht gibt, wie Herr Professor Snihotta ja auch schon gesagt hat, aber alles gehört dazu und denen es jetzt leicht fällt, sich zu bewegen, weil sie die Rahmenbedingungen haben, fände ich es jetzt auch schwierig, die anderen zu bestrafen, denen man es maximal umständlich und schwierig macht, sich gut und viel bewegen zu können, jetzt nur einmal an diesem Beispiel ausgeführt.
Okay, ich glaube, wir könnten uns noch ziemlich lange über das Thema Prävention unterhalten, weil das ja schon relativ viel umfasst und vor allen Dingen, ich glaube, wir auch einfach in Deutschland, so wie ich jetzt gelernt habe, extrem viel Nachholbedarf haben. Und ich denke, Was wir uns mitnehmen können, ist vor allen Dingen, dass wir strukturell viel ändern müssen. Vielen herzlichen Dank an unsere Interviewgäste für dieses spannende Gespräch. Danke auch an unsere Hörerinnen und Hörer. Weitere Informationen finden Sie wie immer in den Links und bis zum nächsten Mal.